Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 35 bis 38 plus 42 bis 44 a. Heute in der neuen Luther-Übersetzung. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr, was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sähst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät, verweslich, und wird auferstehen, unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Amen. Liebe Gemeinde, der Apostel Paulus äußert sich in seinem Brief zu elementaren Fragen vom christlichen Glauben. Er ist ein schlauer Kopf und geschult im differenzierten Denken. Ein jüdischer Gelehrter, der zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Und jetzt erleben wir in seinem Brief, wie er seine ganze Bildung, sowohl die jüdisch-rabbinisch wie auch die griechisch-hellenistisch, seiner neuen Herzensangelegenheit zur Verfügung stellt. Nämlich den Glauben an Jesus Christus in der Welt, vor allem zu Europa, zu verbreiten. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Es könnte aber jemand fragen, sagte Paulus und bringt damit zum Ausdruck, mir ist schon bekannt, dass die Frage zu Korinth so gestellt wird. Griechische Frauen und Männer, die zum Glauben gekommen sind und jetzt zur jungen korinthischen christlichen Gemeinde gehören, fragen so, und genauso auch andere, die die neue Religion von aussen und mit Skepsis betrachtet. Was soll das sein, wenn ihr Christen mit Auferweckung meinet, und wie soll das vor sich gehen? Sollen wir uns etwa die Wiederbelebung von einem toten Körper vorstellen? Bei längst Verstorbenen sogar die Zusammensetzung von den übrig gebliebenen Knochen, die wieder mit Fleisch und Zähnen verbunden wären und mit Haut überzogen. Ein Lächeln ist auf den Gesichtern von diesen Griechen zu sehen. Ein Lächeln zwischen Mitleid und Spott. Und sie setzen noch einen drauf. Was ist denn mit denen, wo Knochen zertrümmert worden sind? Oder mit denen, wo verbrennt worden sind? Wo die Asche in alle Wind zerstreut ist? Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? In unserem Text begegnet uns der Paulus als Gelehrter. Er argumentiert schlau und schlagfertig und führt uns hilfreiche Bilder vor Augen. Würde der Apostel aber am Bett von einem Todkranken oder von einer Sterbenden sitzen, würde er nicht so reden, sondern so, wie er es im 5. Kapitel vom 2. Korintherbrief macht. Da begegnet uns der Paulus als Seelsorger, der sagt, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Er schaut dem Leidenden in die Augen und sagt weiter, denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, damit das Sterbliche verschlungen werde, von dem neuen und unvergänglichen Leben. Der Paulus weiss, Sterben macht Angst, weil Sterben heisst, radikales Loslo, sich keilo ins Unsichtbare und in das, was noch gänzlich unbekannt ist. Wenn's doch auch anders ging, wir hören seufzen beim Paulus. Wenn's doch auch anders ging, so dass das Neue und Kommende jetzt schon sichtbar wird, und ich, die Sterbend, quasi unmittelbar überkleidet würde vom Neuen und Unvergänglichen. wenn ich den letzten Zipfel von der irdischen Existenz noch könnte in den Händen haben und den ersten von der himmlischen quasi materiell schon ergreifen. Wenn es doch auch anders ging, seufzt der leidende Mensch, dann wäre Sterben wahrscheinlich leichter. Für den, der sterben muss und auch für alle, die ihn hergeben und loslassen müssen. Gott weiss da, sagte Paulus, und doch hat er es anders festgelegt. Mehr noch, Gott hat es selber durchlitten, am Karfreitag auf Golgatha. Er hat selber geschwitzt vor Todesangst und ist in seinem letzten Wort Zeugnis, hat in seinem letzten Wort Zeugnis gegeben von der tiefen Einsamkeit von seinem Sterben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So ist Jesus gestorben, von wegen Licht, von wegen tief tröstet, von wegen mit erhobenem Haupt, von wegen eben mal schnell gelitten und gestorben im Wissen, dass er am dritten Tag wieder wird ins Leben zurückkehren. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Wir sind zurück beim intellektuellen Paulus, zurück bei unserem Predigttext. Der Paulus antwortet, du verstehst offenbar nicht. Was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sähst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. Dann scheint der Paulus tief Luft zu holen und formuliert seinen Lehrsatz von der Auferweckung. Es wird gesät, verweslich, und wird auferstehen, unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Rhetorisch eindrucksvoll, inhaltlich aber blieb der Paulus sehr vage. Er schafft mit Gegensatzpaar. Da verweslicht, dort unverweslich. Da Niedrigkeit, dort Herrlichkeit. Da unsere menschliche Armseligkeit, wenn es um Sterben geht. Dort aber neues Leben aus Gottes Kraft. Tönt gut, sagt mein Verstand. Und trifft genau meinen sprachlich-ästhetischen Geschmack. Meine Seele aber braucht mehr. Möchte etwas Konkretes, etwas, das ich mir vorstellen kann, etwas, wo das da und dort, wo das jetzt und einst verbindet. So dass wenigstens ein bisschen Kontinuität sichtbar wird, wo mir hilft gegen die Ungewissheit und gegen die Angst vor dem Unbekannten. Das letzte Gegensatzpaar vom Apostel lautet, es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Der Paulus besteht darauf, dass wir auch in Gottes Ewigkeit Körper sein werden. Oder genauer gesagt, Körper mit einer Seele, denn da bedeutet das Wort Leib. Und wir gehören richtig. Wir werden dort nicht nur ein Leib haben, sondern werden Leib sein. Genau wie hier auf Erden. Und da ist alles andere als Wahrglauberei. Denn prägt sind wir durch und durch vom Denken der griechischen Philosophen, dass wir einen Körper haben, wo eine Seele drin wohnt. Stirbt der Körper, so verlässt die Seele die sterbliche Behausung und wird selber unsterblich. Der Körper hat gegenüber der Seele etwas Minderwertiges. Ist auch Ort der Versuchung und der Hinfälligkeit. Solche Gedanken werden uns als sogenannt christlich untergejubelt. Sie sind es aber nicht, im Gegenteil. Das hebräisch-biblisch-christliche Denken kennt keine Unterscheidung vom Mensch in Körper und Seele, in einem unsterblichen und in einem sterblichen Teil. Der Mensch ist biblisch der Adam. Das bedeutet von Gott belebte Erde. Adam ist der Erdling. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Lässt sich denn über den geistlichen Leib jetzt schon etwas sagen? Gegen alle todesmal wie heute geäusserten skeptischen Betrachtungen und Zweifel von der Auferstehung von Jesus geben die Evangelien selber ein eindeutiges Zeugnis. Das Grab von Jesus ist leer. Er ist nicht nur geistig auferstanden. Und die Evangelien sagen nicht nur, das Grab ist leer, sondern erzählen, wie der Auferstandene denen begegnet, die ihm am nächsten gestanden sind. Und da stoßen wir auf Merkwürdiges, oder besser gesagt Bemerkenswertes. Er begegnet der Maria von Magdala vor seinem Grab. Er macht sich mit den Emmausjüngern auf den Weg. Er kommt durch die verschlossene Tür zu seinen Jüngern, wo sie zusammenhocken und um ihn trauern. Und der Thomas darf sogar den Finger in seine Wunde legen. Dass der Auferweckte körperlich gegenwärtig ist und die Wunde von seinem Leiden trägt und sie mit in den Himmel nimmt, das ist Evangelium. Das ist Trostbotschaft. Das Leiden der Erde geht mit in den Himmel und das heisst auch, nicht von der körperlichen Existenz, wie sie unsere drei Verstorbenen erfahren haben. Aber auch mein Schmerz und meine Not werden so erlöst, dass sie mit in den Himmel dürfen. Ja, sie müssen dann zum wirklich erlöst werden. Und dass wir, wo wir sterben müssen, wie unseren Erlöser auch auferweckt und in körperlicher Kontinuität können leben. Gott möchte uns nicht als quasi geistig-geistliches Extrakt bei sich in seiner Ewigkeit haben, sondern die und mich, wie wir ein Leben lang als Persönlichkeit werden und sind, mit all unseren Ecken und Kanten, mit unseren je verschiedenen Charakterzügen und Wesensarten, mit unseren seelischen Narben und natürlich mit unserem Äußeren. Halt mir selber, wie uns andere kennen und gern haben oder vielleicht auch weniger gern haben. Auferweckung meint die und mich, wie wir sind. Aber wir werden neu geschaffen und uns wird das Christuskleid übergestreift, so dass wir himmeltauglich sein werden. Trotzdem dürfen wir die Individuen bleiben, wo Gott mal mit seinen leuchtenden Schöpferaugen von der Liebe ins Erdenleben gestellt hat, aber neu auferweckt in Kraft. Amen.